Schönen guten Morgen euch allen von meiner Seite her. Ich freue mich, hier vorne stehen zu dürfen. Für mich so etwas auch ein wenig nach den Sommerferien. Ich habe immer noch etwas das Gefühl, die Sommerferien waren gerade noch, aber es ist schon September. Genau, wir kommen oder sind jetzt mittendrin in der Predigtserie Workforce, das himmlische Projekt. Angefangen hat es vor 2 Wochen mit der Predigt von Matthias mit dem Titel »Keiner spürt es so wie du«. Dort ging es darum um die Berufung und auch das, was Nehemia gespürt hat, das ist seine Berufung und hat es dann ausgelebt. Dann war letztes Wochenende unsere Gemeindewoche. Die habe ich wirklich genossen und ich habe für mich da auch etwas mitgenommen, so ein Satz. Und der ist: Vor jedem Anfang steht die Vergebung, beziehungsweise Vergebung und dann fängt etwas Neues an. Das ist so, ich sage, der Anfang von dem, was ich nachher predige. Vergebung, dann kommt der Anfang und dann die Veränderung. Und für mich, das habe ich so, diesen Satz habe ich am Freitagabend bekommen oder habe ich bemerkt, dass wirklich vor jedem neuen Anfang die Vergebung steht. Und so habe ich auch an diesem Freitagabend für mich in dieser stillen Zeit gesagt, ich möchte mir vergeben, wo ich auch falsch über Leute gedacht habe, wo ich Vorurteile gehabt habe, um neu anfangen zu können und auch dieses Wochenende zu genießen. Und ich möchte denen, die es mitorganisiert haben, von hier einfach nochmals Danke sagen. Es war wirklich ein cooles Wochenende und hat auch in mir viel bewegt. Ja, und wir sind ja in dieser Serie Workforce und gehen dem Buch Nehemia nach. Hier von der Predigt vorne kommen nur einzelne, ich sage so Highlights hoch, die Predigen das aufs Herz bekommen haben. Und ich möchte euch ermutigen, im Nehemia wirklich einzutauchen, zu lesen. Und es macht auch nichts aus, wenn ihr voraus seid der Predigt, sondern es kann sehr gut dienen. Ich war mal in einem Unterricht über Kirchengeschichte und als ich da immer im Buch gelesen habe, über diese Kirchengeschichte, über das Kapitel, das ich dann in Unterricht hörte, half mir das sehr, diese Details, die der Lehrer dann uns erzählt hatte, auch zu verstehen. Und dort war so, das Buch hat auch unser Lehrer geschrieben. Also es war wirklich spannend, so voraus zu sein und dann diese Zusatzinputs zu bekommen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, lest im Nehemia. Genau, gehen wir heute oder jetzt zum Text, den ich Ich hole etwas aus in der Geschichte. Nehemia zog ja aus und ging nach Jerusalem mit dem Ziel, die Mauer zu bauen. Also er hat ein Projekt. Und dort kamen Anfeindungen, Reaktionen und alles Mögliche. Und jetzt beginne ich in Nehemia 2,20. Das ist die Reaktion, die Nehemia hat auf die Anfeindungen, die er mitbekommen hat. Und die finde ich ganz spannend. Die möchte ich einfach an Anfang setzen. Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen: Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Das ist nur der erste Teil, der zweite Teil bezieht sich dann auf das weiter vorne. Aber das finde ich eine ganz spannende Aussage von Nehemia. Ja, und dann habe ich mich auch gefragt, und diese Frage möchte ich auch stellen, dass ihr sie selbst beantworten könnt: Was ist denn unser Bauprojekt? Oder dein Bauprojekt? Nehemia hatte klar die Vision, das ist die Mauer. Und wenn du jetzt an dieses Projekt denkst, würdest du diese Aussage auch machen, die Nehemia macht? Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Hast du auch dieser Glaube, dass der Herr es gelingen wird, das Gelingen schenkt? Ich finde das sehr spannend und ich habe die Antwort auch nicht direkt für mich, für alles, was ich mache. Aber für einige Dinge kann ich wirklich sagen, der Herr schenkt das Gelingen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Er muss es gelingen, das schenken, was ich nicht kann. Beziehungsweise er macht es, dass es gelingt, nicht ich. Ja, und zu diesem Projekt oder was wir so haben als Workforce oder das himmlische Projekt, habe ich für heute drei wichtige Punkte herausgelesen, die ich euch einfach mitgeben möchte. Und wir gehen da auch teilweise in den Text hinein. Das sind wirklich für mich diese drei Punkte wichtig geworden. Der erste Punkt ist die Beziehung zu Gott. Das ist so das ist der erste Punkt. Aber ich beginne mit, was ist denn ein Projekt? Oder was ist unser Projekt? Ich gehe jetzt zur Lieblingsstelle von Matthias und ich liebe sie mehr und mehr, denn ich durfte im Sommer vor einem Jahr darüber eine Serie machen mit den Royal Rangers in Camp. Das ist der Missionsbefehl. Matthäus 28, 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich sage jetzt mal, das ist eine grobe Projektumschreibung. Wir bauen eine Mauer auf. Aber die Details stehen hier nicht drin. Und dann kommt eben dieser Punkt, die Beziehung zu Gott. Die schlüsselt uns auf, was in diesem Projekt unser Teil ist. Und wenn wir Nehemia das anschauen, sehen wir dann, wo jede Familie an welchem Teil mitgearbeitet hat. Und so können wir ganz verschieden an diesem Projekt arbeiten und hören von Gott, was unser Teil ist. Und jetzt möchte ich kurz einen Clip zeigen. Tobias spielt ihn ab zum Thema Projekt.
Ja, jetzt pass mal auf, das Leben ist kein Ponyhof. Ja. Schau dir den an und dann schau dir mich an. Meine Karriere, das ist mein Projekt.
Sag nicht Projekt, wenn du nicht Raumdach meinst.
Eine aktuelle Werbung, vielleicht... Mögt ihr euch daran erinnern, was Matthias für einen Clip gezeigt hat? Das war auch eine Hornbach-Werbung. Und ich bin fasziniert von Hornbach-Werbungen in letzter Zeit. Aus denen kann man sehr viel herausholen. Aus der habe ich so die Botschaft herausgelesen, die direkte, die sie eigentlich sagen wollen, ist, ein Projekt ohne Hornbach ist kein Projekt. Und dann habe ich es etwas anders formuliert. Unser Projekt, Gottes Reich zu bauen, ist kein Projekt ohne die Beziehung zu Gott. Oder nicht ein gutes Projekt, so in diese Richtung. Dass ohne die Beziehung wir das noch so cool planen können, aber das ist das Essentielle, was wir brauchen. Und von dort her kommt auch die Kraft. Und eben aus dieser Beziehung zu Gott zeigt er uns, wo, wie, was und wie viel wir zu diesem Projekt beitragen und was wir erhalten auch dürfen. Ist wie den Hornbach, wir können dort hineingehen und er gibt uns, was wir brauchen für das Projekt. Und dort möchte ich euch fragen, in welcher Beziehung stehst du zu Gott? Wie sieht diese Beziehung aus? Ansatz, wo ich schon ein paar Mal auch gehört habe, eigentlich stehen wir in einer Schuldbeziehung zu Gott gegenüber. Denn er hat alles gegeben, seinen Sohn, dass wir leben können. Und wenn man diesen Gedanken nimmt von der Beziehung, was geben ihm wir dann, um diese Schuld, ich sage jetzt zu begleichen, das können wir nicht, aber Gott hat so vieles gemacht und was können wir ihm zurückgeben? Ist ein Ansatz und etwas, was ich mich auch gefragt habe, schon länger auch, ist Gott für mich wirklich ein Gott? Oder ist es einfach irgendetwas, wo schön ist, dass man kennt, ja, das ist Gott, das sieht so aus, oder Gott hat für mich auch etwas Autoritäres. Wenn er etwas sagt, gilt das und ihm ist wirklich nichts unmöglich. Und ein Gott, der alles geschaffen hat, der Schöpfer ist, der weiß eigentlich viel mehr als du. Kann ich mich dem auch unterstellen, dass ich das nicht weiß oder nicht alles weiß und mich belehren lasse von ihm? Und dann die nächste Frage, die auch in die Beziehung geht. Wer ist denn Gott für dich ganz persönlich? Ich habe es jetzt etwas provokativ formuliert, die erste rhetorische Frage. Ist er nur der Erlöser? Also Jesus, wo nur der Erlöser ist, oder ist es mehr? Dann habe ich ja mal so schön die EE-Leitfaden gelernt und die Fragen. Und da gibt es im Leitfaden drin diese, ich sage jetzt die gängigen Vorstellungen von Gott. Das ist etwas Unfassbares, Höheres. Ist es das für dich? Ist er ein Vater? Oder ist er wie ein Polizist, jemand, der dich beobachtet und das Schlechte verurteilt? Ja, wer ist Gott für dich? Diese Definition kann ich euch nicht geben, die müsst ihr selbst entdecken. Gott hat Mose eine Definition von sich gegeben. Weiß die jemand? Es ist dort, ich bin der, ich bin genau. Ich habe das mal im Unterricht gehört, aber ich kann es leider nicht mehr genau rezitieren, was das genau bedeutet. Aber es hat eine Tiefe, die ich auch wieder neu entdecken möchte, was das heißt, dass ich bin, der ich bin. Das ist auch schon wieder 2 Jahre her, als ich das gehört habe. Ich weiß, in diesen Worten ist enorme Kraft. Und von dort kommt auch der Name Jahwe, die Juden ja nach der Zerstörung vom Tempel nicht mehr in den Mund genommen haben, dass sie es falsch aussprechen könnten. Und da wirklich, wer ist Gott für dich? Und am Schluss von diesem, die Beziehung zu Gott ist, Gott möchte mit dir ganz persönlich eine Beziehung haben. Und wie sieht denn eine Beziehung aus? Ist die, ich sage jetzt technisch, unidirektional, also nur einseitig, oder bidirektional auf beiden Seiten? Ich erlebe immer wieder, wie Gott zu mir spricht, aber ich auch zu ihm sprechen kann. Und dann in Vorbereitung habe ich mich selbst provozieren lassen, das ist immer gut. Und habe mich auch gefragt, wie viel bitte ich Gott, dass er etwas macht? Und wie viel Mal mache ich etwas, was Gott um mich bittet? Und in welcher Relation steht das? Ist Gott für mich auch nur jemand, der für mich etwas machen muss, oder bin ich auch in der Beziehung bereit, etwas zu machen für ihn? Das ist auch so dann die Überleitung zum nächsten Punkt. Wir müssen anfangen. In Nehemia, wenn wir diesen Vers 2,20 gelesen haben, geht es im 3,1 gleich weiter. Und der hohe Priester Eliashib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seinen Torflügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Hananel. Also zwischen diesen Versen steht nichts. Zwischen der Gott des Himmels wird es uns gelingen, wir sind seine Knechte und wollen uns aufmachen. Es kommt gerade anschließend. Und wenn man weiterschaut, der Mauerbau ist dann nach 52 Tagen war der fertig. Es war für sie wahrscheinlich eine Priorität und haben sich gleich aufgemacht, das zu tun. Und hierzu, das ist eigentlich so das Hauptthema, wo ich auch den Titel gesetzt habe, jede Veränderung braucht einen Anfang, habe ich einen weiteren Clip mitgebracht. Ebenfalls eine Hornbach-Werbung.
Unser Dorf. Ja. Schön sah es ja nicht aus damals. Ist da viel. Über die Jahre hatten wir verlernt, unsere Hände zu benutzen. Irgendwann erschienen sie uns völlig nutzlos. Wir machten alles ohne sie. Bis da über Nacht dieses Ding auftauchte. Es war riesig. Und keiner wusste, woher es kam.
Jungs,
Wir waren verwirrt. Es gab Theorien und Pläne, ausgearbeitete Pläne, um diese Nuss loszuwerden. Doch nichts änderte sich. Bis auf einmal. Das war's. Mit den Händen erwachte mit einem Mal das ganze Dorf zu neuem Leben. Jeder, alle legten los, freuten sich. Ein neues Leben begann. Wir wurden wieder normal. Woher diese Nuss kam? Na, egal. Weil wir haben etwas gelernt. Man muss einfach nur mal anfangen.
Ja, der Clip hatte leider am Schluss etwas Störungen, aber dort sieht man dann wieder eben das ganze Dorf bunt wurde und es anfing zu leben. Und am Schluss der Slogan, den ich auch für die Predigt genommen habe, jede Veränderung braucht einen Anfang. Und aus diesem Clip kann man eigentlich sehr vieles auch herausziehen fürs Leben. Oft, ich habe es dann für mich so verglichen, dass die Hände auch die Beziehung zu Gott sein könnten. Viele haben diese Beziehung nicht und es fehlt ihnen nicht. Aber wenn wir diese entdecken, beginnt das Leben bunt zu werden und wir können mit seiner Kraft etwas ganz Neues schaffen, das wir aus eigener Kraft nicht machen können. Aber auch dieser Slogan, jede Veränderung braucht einen Anfang, soll eine Motivation sein, dass wenn wir uns etwas wünschen, dass es sich verändert, dass wir beginnen, daran mitzuarbeiten. Ja, und Worte hören sich schön an. Anfangen und dann nichts machen ist schön, aber es verändert nichts. Es braucht da wirklich Handeln und das Handeln, das braucht Mut. Es braucht wirklich Mut teilweise, um auf jemanden zuzugehen und sagen, das tut mir leid oder komm, das packen wir an, ich kann das alleine nicht. Oder einfach mal. Oder es braucht auch Überwindung, am Morgen früh aufzustehen. Das ist auch ein Anfang. Oder die Überwindung, die muss ich oftmals durchmachen, die Schule zu schreiben. Das ist so etwas, das ich nicht gerne gemacht habe. Aber ich musste mich überwinden, das zu machen. Und jetzt gerade in meiner Diplomarbeit rückblickend, muss ich sagen, das hat sich gelohnt. Das hat mich selbst verändert. Und es kam etwas Geniales daraus, entstand daraus. Und Gott hat mich dort auch sehr inspiriert und geholfen, dass ich diese Arbeit so erledigen konnte. Ja, und oft hilft, das habe ich auch kurz erwähnt, dass wir es gemeinsam machen. Das ist mein dritter Punkt. Gemeinsam, das gibt die Stärke. Wenn wir im Nehemia weiterschauen, praktisch das ganze Kapitel 3, das sind über 30 Verse, ist eine Auflistung von Leuten, von Familien, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, dem Mauerbau. Und dort ist auch beschrieben, welchen Teil sie gemacht haben. Es ist nicht so, dass wir alle immer das Gleiche machen müssen, aber es hilft sehr, gemeinsam etwas zu machen. Und durch das gemeinsame Arbeiten waren sie schon nach 52 Tagen fertig mit dem Mauerbau. Und dort hatten sie noch keine Bagger, keine Kräne, so wie wir sie kennen. Das war wirklich noch harte Arbeit, aber es war nach 52 Tagen fertig. Und diese 52 Tage, die waren nicht einfach schön Wetter und alles ging ring. Wenn man dann weiterliest, Kapitel 4, 5, dort merkt man, kommen Anfeindungen von außen, versuchte Sabotagen, aber auch von innen. Aber sie haben es dort trotzdem geschafft, das Projekt fertigzustellen in dieser Zeit. Und das ist für mich auch eine Ermutigung, dran zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Den Fokus auf das Große zu legen, nicht das, was hindert oder versucht zu hindern, wirklich zur Hinderung wird. Ja, und als Gemeinde, denke ich, sind wir gemeinsam unterwegs. Und da bin ich sehr dankbar, aber manchmal erlebe ich auch ganz persönlich, dass ich mich alleine fühle. Dass ich alleine kämpfe und mir die Energie weggeht. Und da bin ich dann sehr dankbar für gewisse Personen in meinem Umfeld. Das ist meine liebe Frau Frenzi, da sehr für mich wirklich ein Geschenk ist. Aber auch meine Eltern, wo ich zu ihnen kommen kann und sie mich motivieren, vielleicht eine andere Sicht geben können. Und ich bin auch dankbar für die verschiedenen Teams, in denen ich bin. Ein ganz cooles Team finde ich das Godi-Team. Wenn wir dort Sitzung haben, wir besprechen zwar sehr viel, aber wo wir eigentlich arbeiten. Also es begeistert und das ist zusammen, das Freaken zu machen, ist mehr cool. Und das durften wir auch letzten Freitag hier erleben, wo wir eine Strategie besprochen haben, wie wir die Kinder- und Jugendarbeit in Zukunft gestalten möchten. Dort habe ich das auch erlebt, wo wir eigentlich ganz hart gearbeitet haben. Habe ich bemerkt, wir sind ein Team mit einem gemeinsamen Ziel und können dort etwas bewegen. Und ich habe es manchmal nicht gut mit meinem Vater. Ich verstehe ihn öfters auch nicht. Aber das hindert daran nicht, ihn als Freund und als Partner zu haben im ganzen Projekt drin. Und im Leitungsteam geht mir das auch so. Wir haben intensive Sitzungen, aber ich bin dann nicht todmüde vom Durcharbeiten von allen Traktanden, sondern mich begeistert es dann, was wir bewegen können. Und auch in anderen Teams geht mir das so. Und meine Erfahrung hat mir eigentlich gezeigt, dass ich in den Teams die Freunde finde. Matthias spricht immer wieder mal von Freunden haben in Teams. Und meine Erfahrung ist, ich gehe in ein Team und finde dort Freunde. Und nicht, wir sind Freunde und machen ein Team. Das gibt es auch. Aber für mich ist wirklich der andere Weg öfters passiert. Und dort, wo man zusammenarbeitet, lernt man auch einander kennen. Das stelle ich jetzt fest, auch an meiner neuen Arbeitsstelle. Ich arbeite, komme an ein Problem von einem Lehrer, löse das Problem und auf einmal lerne ich diese Person kennen, weil wir Zeit haben, um auszutauschen, um weitere Themen anzusprechen. Und ich hatte letzten Freitag ein ganz cooles Gespräch mit der Sekretärin. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, und in diesen Dienstgruppen, das spüre ich dort, wo wir das grooven, wo wir ab und zu hören. Wenn ich das erlebe, gehe ich gerne dorthin. Und dann ist es dieses Projekt nicht mühsame Arbeit, sondern eine Freude, auch wenn es mich Zeit, auch Energie kostet, aber es gibt mir viel mehr zurück. Ja, und dieses gemeinsame Unterwegssein möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Und in den Vorbereitungen zu dieser Predigt kam mir ein altes Lied, das ich schon als Kind hörte, in den Royal Rangers. Es ist aber auch ein Jungschi-Lied. Es ist auf Schweizerdeutsch. Ich werde es vorlesen, vielleicht singen wir es noch, sehen wir dann. Aber ich möchte es einfach vorlesen. Das Lied heißt Warum Gott seine das Solo krischt. Wer kennt das alles? Das hat mich irgendwie auch geprägt als Kind. Das leuchtet mir irgendwann dann ein. Wir haben es so viele Male gesungen. Und ich lese es jetzt einfach nochmals. Warum Gott seine das Solo krischt? Warum kann es allein nicht gehen? Weil du alleine ganz verloren bist und niemand helfen kann. Ein Christ braucht der andere braucht mich. So helfen wir einander auf dem Weg in sein Reich. Ein Christ braucht der andere braucht mich. So helfen wir einander in sein Reich. Wenn du am Boden liegst und Krise hast, was machst du denn ganz allein? Du kannst Bedauern haben und traurig sein, doch das bringt dich nicht auf die Beine. Manchmal stinkt alles, und die Freude ist weg. Möchtest am liebsten weiter vor, doch allein kommst du schon nicht mehr zu Weg. Es braucht Hilfe. Es braucht eine Zeit, wo Hilfe kann kommen. Ich muss glaube einfach singen gehen dringen. Aber ich habe es auch schon lange nicht mehr gesungen. Etwa mal brauchst du einen, der dir sagt, was du jetzt machst, ist verkehrt. Oder wo der die Hand auf die Achsel legt und dich zurück zu Jesus zehrt. Solltest du einmal dann doch alleine sein und kein Freund mehr um dich sehen. Unser Herr ist immer ganz dabei. Er verlässt dich gar nicht mehr. Wir brauchen einander. Und ich wünsche mir das von tiefem Herzen, dass, ich das auch noch mehr darf begreifen, dass ich andere brauche. Ich gehöre auch dazu, er sagt, ich mache das selber und ich kämpfe selber dort durch. Aber wenn ich mich dann überwinde, den Anfang mache, um Hilfe zu fragen, auf das Mal geht es viel einfacher. Und ich brauche auch jemanden, wo ich mich austauschen kann, wie es mir geht. Und da sind Brüder und Schwestern da in der Gemeinde eigentlich etwas mega Wertvolles. Ich sollte ja wieder auf Schriftdeutsch wechseln. Ja, einfach kurz zusammengefasst nochmals diese drei Punkte, die mir wirklich wichtig geworden sind, ist diese Beziehung zu Gott, die wir wirklich haben müssen. Von dort bekommen wir diesen Bauplan, wie wir dieses Projekt umsetzen können und auch wie viel Einsatz es nötig ist oder nötig ist von uns. Und auch den Zeitplan, das bin ich fasziniert, wie Gott in letzter Zeit meinen Zeitplan steuert, wo ich dann das Gefühl habe, jetzt habe ich Zeit verplempert, irgendetwas gemacht, aber ich dann aus dem Haus hier konnte, wenn ich länger dort gewesen bin. Ja, und dann, wir müssen anfangen. Dann entsteht Veränderung. Anfangen zu handeln, nicht einfach nur zu sprechen. Und der letzte Punkt, gemeinsam unterwegs sein. Und aus dieser Gemeinschaft holen wir die Stärke und auch die Langfristigkeit.